Hallo und herzlich willkommen zum Jenseits von Richtig und Falsch Podcast. Mein Name ist Sven Liefold, ich bin Familienarchitekt in Berlin und heute beantworte ich wieder eine eurer Fragen zum Thema Liebe, Partnerschaft, Familienleben, Beziehung und Co. Ihr könnt mir gerne weiterhin Fragen zukommen lassen, am besten über Instagram. Da findet ihr mich unter sven.liefold.familienarchitekt und jetzt geht's los.
Hallo Sven.
Hallo Mika.
Wir haben heute eine ganz spannende Frage.
Ja.
Soll ich sagen, ne?
Sag
also,
sie.
Wie kann ich Untreue verzeihen?
Ein ganz großes Thema, ein häufiges Thema. Ich freue mich drauf, darüber zu sprechen mit dir.
Ich habe gleich gedacht, wenn ich so eine Frage stelle, heißt es, dass ich gern verzeihen würde, oder?
Ich glaube schon, ja.
Aber
es schwerfällt zu verzeihen.
Ja.
Wir können ja mal kurz ein bisschen locker einsteigen und mal vielleicht uns outen, ob wir schon mal betrogen wurden oder betrogen haben. Oder möchtest du nicht?
Doch, möchte ich auf jeden Fall. Ich möchte es allen sagen.
Ja.
Ich habe noch nie jemanden betrogen.
Ja. Nicht mal irgendwie fremd geknutscht oder irgendwie sowas?
Ich hatte mal eine offene Beziehung. Da habe ich mal irgendwann auf einer Tanzfläche geknutscht, aber ich hatte ja eine offene Beziehung.
Das ist also, ja nicht fremdgehen.
Genau. Genau.
Also das ist auch wichtig zu sagen. Also hier, der einfache Teilbar, geht es heute um Untreue in einer monogamen Partnerschaft. Ja.
Wobei man auch untreu sein kann in einer, das wollte ich nämlich gerade sagen, in einer polyamoren Partnerschaft, weil in meiner offenen Beziehung war es so, dass gesagt wurde, wir sagen uns das vorher. Vorher.
Ja.
Und es wurde mir hinterher gesagt. Ich habe das schon als Betrug gewertet.
Ja, kann ich verstehen. Wenn wir die Tür aufmachen, wird es richtig komplex. Deswegen
machen wir das nicht, aber nur kurz die Frage abhaken, ob wir schon mal haben oder wurden.
Ja.
Das waren meine Antworten.
Also du wurdest schon mal betrogen.
Also ja, das würde ich als Betrug.
Ja, wovon du weißt.
Ja, wo ich es weiß, exakt.
Ja. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich habe, bei mir war schon beides der Fall, aber alles, soweit ich weiß, nur mit Fremdknutschen. Also ich habe schon mal fremd geknutscht in vorherigen Beziehungen und wurde auch schon mal fremd geknutscht. Und auch meine Partnerin hat auch schon mal fremd geknutscht. Genau. Aber Sex, muss ich kurz überlegen. Nee, gab's nicht in der Beziehung. Das wäre ja auch eine Grenze, die für mich, also eigentlich das andere war natürlich auch eine Grenze, aber da war einfach das für mich so offensichtlich, dass das verletzend ist, dass ich das einfach nicht gemacht habe. Und vom Rest weiß ich nichts. Ich kann sagen, ich habe hauptsächlich Paare in der Praxis, wo der Mann fremdgegangen ist und Statistiken sagen aber, dass Frauen genauso oft fremdgehen und das liegt wohl daran, dass Frauen das einfach besser hinkriegen, das geheim zu halten.
Okay.
Weißt du nicht?
Ja, ist es tatsächlich so? Ich habe mal irgendwie eine Statistik, also dass schon Männer das häufiger machen, dann eher mit Frauen, die nicht in einer Beziehung sind, dass Frauen das natürlich auch tun, aber doch eher Männer. Männer.
Okay, jetzt hast du mich erwischt. Ich habe jetzt nicht nach einer aktuellen Statistik geguckt. Ich hatte mal vor 10 Jahren oder so, ist mir eine untergekommen, die mich überrascht hat, dass Frauen fast genauso häufig, glaube ich nicht ganz genauso, aber doch nicht viel weniger auch fremdgehen, aber dass die einfach das besser schaffen, das geheim zu halten. Wir können hier heute natürlich dann auch nur über Sachen reden, die natürlich in der Beziehung transparent geworden sind. Also wie gehe ich mit einem Betrug, der heimlich stattfindet, können wir heute nicht besprechen.
Ich würde erstmal gerne wissen, was ist ein Untreue? Weil ich weiß gar nicht, was für mich zum Beispiel schwieriger zu verarbeiten wäre, wenn mein Freund zum Beispiel ausgeht oder falls er mal allein verreist oder so, sich das da wirklich ganz spontan ergibt, weil man sich irgendwie so wahnsinnig sexy findet. Oder ob ich vielleicht schlimmer fände, wenn zum Beispiel er irgendwie auch auf eine Kollegin stehen würde und dann sich immer freut, mit der zusammenzuarbeiten, mit ihr flirtet und da so ganz aufgeregt ist irgendwie. Ich weiß gar nicht, was davon ist jetzt Betrug oder ist beides Betrug oder?
Ja, ich glaube, das müssen Paare für sich definieren. Ich kenne vor allen Dingen den Unterschied zwischen körperlichen Betrug und emotionalen Betrug. Das wäre so ein bisschen das, was du jetzt gerade als Beispiel genannt hast. Ich sträube mich, eine Definition hier rauszugeben, weil es wirklich sehr individuell ist. Ich würde aber ganz klar die Grenze ziehen, mit anderen Menschen reden, Zeit verbringen oder tanzen, sehe ich nicht als Betrug.
Ja.
Ja, wenn das alles mit dazuzählen könnte, dann läuft das wirklich Gefahr, dass eine Beziehung, dass ein Mensch einfach super stark eingeschränkt wird.
Ja.
Ja. Und jetzt lass uns mal drüber reden, wie könnte man damit umgehen? Ich erlebe das, dass Untreue hat eigentlich zwei Richtungen. Untreue hat entweder läutet das Ende der Beziehung ein oder einen Umbruch und eine Veränderung zum Besseren in der Beziehung. Tatsächlich.
Mhm.
Würdest du da mitgehen? Oder?
Ja. Also zumindest kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass sowas wie Untreue auch viele Dinge klärt und man dann eben merkt, nee, das geht gar nicht mehr. Oder dass man die Dinge eben so klärt, dass es wieder die Chance auf was richtig Gutes dann gibt.
Ja, oder was Besseres vielleicht.
Mhm.
Also na klar gibt es die Komponente der Hormone oder der Macht des Moments oder so, den man dann sich hingibt. Aber oft hat das noch tiefergehende Gründe, entweder persönliche oder Gründe in der Beziehung liegend. Und da gibt es dann eine Chance, jetzt sich das ganz ehrlich anzuschauen und da was Besseres draus zu machen, als es vorher war. Das erlebe ich wirklich ganz, ganz häufig. Ich sage ganz konkret jetzt dazu noch, das soll keine Einladung jetzt dazu sein, weil das ist wirklich eine richtig große Belastung für die meisten Beziehungen. Und da würde ich jetzt nicht leichtfertig irgendwie fremdgehen, um meine Beziehung zu verbessern.
Ja.
Ja. Ich möchte auch noch sagen, heute soll es nicht darum gehen, hier irgendwie Schuld zu verteilen oder so oder irgendwelche vorschnellen Tipps zu geben. Also es soll ein bisschen darum gehen, wie können Paare erst mal mit dem Schock umgehen, weil meistens ist es ja ein Schock. Und wie können sie die Chancen vielleicht auch nutzen, die sich daraus dann eben ergeben, wenn es dann eben passiert ist.
Mhm. Ja.
Lass uns vielleicht erstmal darüber reden, warum Untreue so verletzend ist für die meisten Menschen.
Also ich denke, auf jeden Fall ist das, was man in der Partnerschaft teilt, also die Intimität meine ich jetzt, miteinander nackt zu sein, vertraut zu sein, das ist ja schon was sehr, also da lässt man sich auf jemanden ein, da zeigt man sich verletzlich und das ist etwas, was so, was man nicht mit vielen Menschen teilt. Und dass der Mensch, mit dem man eben das gerne teilt und den man liebt und mit dem man ganz viele andere Sachen macht, das plötzlich auch mit jemand anderem macht, ist, zumindest wenn man in einer monogamen Beziehung ist, schon, glaube ich, ganz schön heftig zu verdauen.
Also der Verlust von Exklusivität.
Ja, aber das so nicht nach dem Motto, jetzt hat jemand in meinem Spielzeug gespielt, so nicht, aber.
Naja, aber ich verstehe ja schon so, dass die Exklusivität dem noch einen ganz speziellen Wert gibt.
Ja, also, dass die Intimität noch intimer wird. Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll.
Ja, was ich ganz häufig beobachte, was fast noch schlimmer ist als der Betrug selbst, ist die Unehrlichkeit.
Ja.
Und das verletzte Vertrauen.
Ja.
Das ist wirklich das, wo das Fundament so ein bisschen so einen Riss erstmal kriegt.
Ja. Und das ist ja auch ein Weg, meistens zumindest gegeben hat, bis es dahin gekommen ist. Also, dass man vielleicht schon die Kollegin lange irgendwie ganz gut fand, aber nie in der Beziehung das angesprochen hat. Also meistens ist es ja dann nicht ein One-Night-Stand, wo man auf Sauftour war mit seinen Kumpels, um das Klischee jetzt mal zu bedienen. Und dann lernt man eine Frau kennen und dann hat man was Einmaliges wirklich aus dem Moment heraus. Meistens ist es ja ein etwas längerer Weg dahin. Und dieser längere Weg, also ich fand die jetzt schon eine ganze Weile gut und habe aber gar nicht die erwähnt, nie darüber gesprochen. Das ist auch sehr verletzend einfach.
Ja, obwohl ich jetzt sagen würde, auch diese einmaligen Geschichten sind auch verletzend. Was den Schmerz nochmal potenziert ist, wenn das nicht geteilt wird, wenn das dann rausgefunden wird durch Zufall, wie auch immer, das ist dann nochmal wirklich schlimmer. Also das wiegt am allerschwersten. Ich habe oft gehört in der Beratung, du weißt doch, dass du mir damit wehtust. Und wenn du das weißt, dass du mir damit wehtust, wie konntest du das machen? Also wenn ich weiß, dass dir das wehtun würde und deswegen würde ich es einfach nicht machen, dass das eine Rolle spielt. Ja, dass man dann in einer Identitätskrise ist, bin ich gut genug, stimmt mit mir irgendwas nicht? Warum zieht er oder sie sich, fühlt er oder sie sich zu anderen Menschen hingezogen, sexuell, und geht dem nach? Ja, und dass es tatsächlich in den Momenten erstmal eine richtige Krise ist, wo Nähe wehtut auf einmal. Was vorher gut getan hat, tut nicht gut. Und an dem Punkt ist es wichtig, erstmal zu wissen, dass man sich in der Krisenphase im Schock befindet. Und da wäre es gut, nicht sofort sich die Frage zu stellen, zusammenbleiben oder trennen. In dem Moment ist man nicht rational, und das kann ich auch mal ein bisschen erzählen, so in der Literatur ist so die Reaktion auf so eine Untreue so in drei Phasen unterteilt, und die erste ist eben die Krisenphase. Da herrscht halt Chaos, Wut, Kontrollverlust, und da ist wichtig, dass das erstmal Raum bekommt. Die ganzen Gefühle nicht wegreden, rauslassen dürfen, nicht runterschlucken, dem Raum geben. Ja, also beide PartnerInnen dürfen auch sagen, okay, jetzt brauche ich mal eine Pause, jetzt ist gerade zu viel oder was auch immer, aber das ist erstmal die Phase, und das ist nicht die Phase, wo Entscheidungen getroffen werden.
Ja, ich kann mir wirklich vorstellen, dass es schwierig ist, nicht im Affekt Dinge zu tun.
Ja, definitiv. Also ich finde, was man tun kann, wenn es nötig ist, ist zu sagen, ich brauche erstmal Abstand. Ja. Hm. Ich möchte, dass du jetzt erstmal für ein paar Tage zum Familienmitglied oder so gehst. Oder du schläfst auf der Couch, der Klassiker. Das finde ich, ist auch erlaubt. Das ist wirklich wichtig, um auch mal ein bisschen da sich regulieren zu können. Genau, nicht immer ist möglich, dass irgendwer woanders hingeht, oder macht auch nicht immer jeder mit. Dann ist, wie gesagt, da muss man selber gucken, okay, dann schlafe ich auf der Couch. Wie auch immer.
So, Phase 2.
Ja, danke, dass du fragst. Phase 2 ist die Verstehensphase. Also da geht es darum, dann die Ursachen zu erforschen. Ach, bei der Krisenphase habe ich noch vergessen, dass, was ich erlebt habe, das Bedürfnis, genau zu wissen, was da gelaufen ist, und auch irgendwie die Details, um sich das vorstellen zu können und einordnen zu können. Der Wunsch ist sehr groß. Ich habe da selten erlebt, dass das zu einer Beruhigung führt, sondern eher, das macht es noch schlimmer. Also ich würde davon abraten, zu sehr nach Details zu fragen.
Hm, ja, ja, verständlich.
Genau, und Verstehensphase ist die, wo man sich dann zusammensetzt und darüber spricht, okay, was war da los? Am besten mit einem Paartherapeuten, Paartherapeutin. Das ist viel einfacher, wenn das moderiert werden kann, wenn die Gefühle hochkochen, dann irgendwie zu gucken, wie kriegt man das jetzt entwirrt hier, das Ganze. Was da wirklich wichtig ist, ist von der Person, die untreu war, dass sie auch Verantwortung dafür übernimmt und nicht irgendwie die Schuld irgendwie abschiebt an die andere Person. Ja, du hast ja nie Lust auf Sex und deswegen musste ich ja. Das ist nicht Verantwortung übernehmen. Ja, Verantwortung übernehmen heißt auch nicht, dass man jetzt in Schuldgefühlen badet und alles quasi über sich ergehen lässt und gar kein Recht mehr hat auf eine eigene Meinung oder eigene Gefühle in dem Ganzen, ja, also oder keinen Raum mehr bekommt. Das darum geht es auch nicht. Es soll wirklich um Gespräch gehen. Ich überlege gerade, bist vielleicht jetzt so ein bisschen mittendrin, aber wir sind ja schon so beim Tipps geben, ob wir auch mal ein paar Fehler besprechen.
Gibt es nicht noch eine dritte Phase?
Ja. Deswegen überlege ich ja gerade auch über die Fehler jetzt, und weil ich gerade an Fehler gedacht habe, habe ich gedacht, oh ja, stimmt, Sven, du wolltest ja auch noch über Fehler sprechen. Mhm. Ob das jetzt gut wäre, ich glaube ja, ich probiere es einfach mal. Wie gesagt, ein Fehler ist, keine Verantwortung übernehmen. Ein anderer ist, den erlebe ich vorrangig tatsächlich bei Männern, und das ist alles schnell vergessen wollen.
Wenn sie derjenige sind, der betrügt?
Ja.
Und umgekehrt wahrscheinlich aber nicht.
Kommt auch vor, aber es ist meistens der Part, der sagt, okay, wir haben jetzt drüber geredet, viele Tage haben wir drüber geredet, schon viele Wochen, ich habe dir gesagt, dass es mir leid tut, was soll ich noch machen, und jetzt auch mal Schwamm drüber. So, das ist nicht gut.
Aber wie lange darf man denn darüber reden? Also wie darf ich jetzt zum Beispiel ein Jahr lang das machen?
Solange wie du brauchst, solange wie es dich bewegt, ja.
Mhm.
Also die Intensität sollte sich schon verändern mit der Zeit, aber das dauert wirklich, wirklich eine Weile. Also wir haben ja schon gesagt, da kriegt wirklich das Fundament, kriegt da erstmal Risse und die müssen wieder gekittet werden. Was ein Fehler wäre in dem Zusammenhang ist, wenn ich die ganze Zeit da Schuld verteile und immer nur du hast und deswegen ist es jetzt so doof, da sich mit rein zu begeben und zu sagen, okay, das ist eine gemeinsame Herausforderung, das ist dann besser. Ja, aber ich finde halt auch gerade am Anfang, wenn es noch so intensiv ist, so überrascht ist, kann man von keinem Menschen erwarten, da super reflektiert zu sein und direkt die eigenen Anteile zu sehen. Da darf man ruhig mal irgendwie richtig wütend sein und ausrasten.
Hm.
Was fällt dir noch so ein an Fehlern?
Dass man sich als betrogene Person total schuldig fühlt, so nach dem Motto, ja, ich mag halt nicht so viel Sex haben, ist ja kein Wunder. Oder ich bin halt zu, was weiß ich, zu launisch, zu schwierig. Ja, ist ja kein Wunder, der brauchte mal Leichtigkeit irgendwie.
Ja, ja, wenn das den eigenen Selbst, wenn das zur Selbstabwertung führt, definitiv. Was definitiv auch ein Fehler ist, was aber richtig tricky und schwierig ist, ist, dass Vertrauen durch Kontrolle ersetzt wird.
Mhm.
Das passiert total häufig und ist auch erstmal ein völlig normaler Reflex und wahrscheinlich am Anfang sogar in Ordnung aus meiner Sicht. Aber auf Dauer ist das problematisch, weil das wirklich nur kurzfristig beruhigen kann und das habe ich auch immer wieder erlebt. Es baut nicht ein neues Vertrauen auf innerlich und schon gar nicht den Selbstwert, den angeknacksten und auch nicht die gemeinsame Basis in der Beziehung.
Hm. Aber ich stelle es mir super schwierig vor, dass da wieder echtes Vertrauen entsteht.
Ja, ja, ist es auch. Ich habe ja gerade schon gesagt, das kann Jahre dauern. Und was auch noch ein Fehler ist, da in dem Zusammenhang ist, dass man keine neuen Strukturen aufbaut oder keine neue Kultur, Gesprächskultur in der Beziehung. Also das sozusagen back to normal, das ist nicht möglich.
Mhm.
In der Regel ist das Risiko hoch, dass die alten Muster bestehen bleiben, die da reingeführt haben und dass das nochmal passiert. Oder dass es eben in so ein Kontrollverhalten mündet, womit niemandem gedient ist. Ja, also ich erlebe da Paare, das ist richtig, richtig anstrengend.
Und meinst du, es ist ein Fehler, wenn ich mir denke, ach, jetzt hat er mich betrogen, jetzt mache ich das auch einmal? Dann haben wir Gleichstand und dann...
Kann ich pauschal tatsächlich nicht so sagen. Das kann es natürlich schwieriger machen, ja. Na klar. Also ich würde weder dazu raten, noch davon abraten, glaube ich. Manchmal kann das helfen. Und manchmal macht es das richtig beschissen dann.
Mhm.
So, das muss ja jetzt erstmal als Antwort reichen, auch den Zuhörern.
Ja, ja, also ganz ernst gemeint war meine Frage eigentlich auch nicht, aber tatsächlich, es kann beides sein.
Sagen wir mal so, in der Krisenphase kann das passieren. Also wenn es halt irgendwie, je später es dann irgendwie wird, das heißt, dass irgendwie noch nicht richtig darüber gesprochen wurde. Es sei denn, es ist ein gemeinsamer Beschluss, dass man irgendwie miteinander redet und sagt, okay, mir würde das helfen und keine Ahnung, was auch immer, das würde für mich die Balance wiederherstellen und der Partner sagt, ja, irgendwie von mir aus oder ich will auch mal erleben, wie das sich anfühlt oder muss das vielleicht erleben und die beschließen es gemeinsam von mir aus, ja, aber je länger das her ist, desto schwieriger wird es, glaube ich. Und das alles ist noch die Verstehensphase. Und dann kommt man zur Integrationsphase, wenn man wirklich viel miteinander gesprochen hat. Also was sind die Tools, um da gut durchzukommen? Das ist eine offene Kommunikation. Wie gesagt, auch immer wissen, da können sensible Sachen mit dabei sein. Und wenn nach Details gefragt wird, dann vielleicht nochmal nachfragen, bist du dir sicher? Und auch da im Erzählen würde ich jetzt auch erstmal gucken, dass ich vom Allgemeinen ins Detail eher gehe auf Nachfrage. Ja, aber generell ist einfach Transparenz wichtig, auch wenn sie wehtut in dem Moment. Ja, und das wäre Punkt 1 und Punkt 2 ist Selbstreflexion. Und da müssen beide ran. Was passiert da in mir? Was macht das mit mir? Wo habe ich Anteile in der Beziehung, dass vielleicht was fehlt, woanders sucht. Das heißt aber natürlich nicht Schuld. Es geht nur darum, wie kriegen wir hier eine Atmosphäre hin, wo wir uns wohlfühlen, wo wir Intimität miteinander erleben, Sexualität und auch vielleicht gucken, wie gehen wir mit Problemen um, wenn das total unterschiedlich verteilt ist, wenn jemand total viel Lust hat und jemand anderes total wenig. Das muss definitiv auf den Tisch. Ich sage sofort, da muss jetzt nicht die Lösung unbedingt eine offene Beziehung immer sein, aber da muss drüber geredet werden. Ja, und da gibt es wirklich eine Menge zu entdecken. Ja, also ich habe da auch schon zum Beispiel Frauen gehabt, die hatten wenig Lust auf Sex, weil das Sex ihnen nicht gefallen hat. Ja, und wenn man dann da hinkommt, dann fängt es an, sogar Spaß zu machen in der Beziehung.
Wenn der Mann erstmal das verkraftet.
Ja, na klar. Aber
wenn das Ego das verkraftet.
Genau, und das ist dann gut, das festzustellen. Ah, okay, hier, das piekst irgendwie gerade. Hab gedacht, ich bin so ein toller Stecher. Und jetzt höre ich, meine Partnerin hat ganz selten Orgasmus oder die hat ihn immer vorgetäuscht oder so. Ja. Und dann gibt es da vielleicht auf einmal einen Vertrauensverlust. Sie war nicht ehrlich zu mir.
Ja.
Das ist wirklich mein allerwichtigster Tipps, geht das Risiko ein, ehrlich zueinander und zu euch selbst zu sein. Ihr habt nichts davon, wenn ihr euch was vorspielt oder irgendwie faule Kompromisse eingeht. Nicht für alles gibt es immer sofort eine Lösung. Nicht für alles gibt es immer die Lösung, die man sofort im Kopf hat. Oder oft ist es so, dass das sehr komplex ist und ein Zusammenspiel aus vielen Dingen, wo man dann eine Richtung einschlägt, die man gar nicht gedacht hätte oder wo es viel einfacher ist als gedacht. Traut euch. Definitiv. Das gibt sehr, sehr viel Freiheit und Entspannung in der Beziehung. Ja, was kann man noch machen? Also gerade am Anfang ist es wichtig, ich quatsche jetzt hier die ganze Zeit. Ist das okay? Ich meine, okay.
Aber du bist ja auch der Experte.
Ich bin ja der Experte heute, danke. Aber hast du Ideen? Weißt du, was hilft?
In der Verarbeitung meinst du jetzt? Also die Zeit auf jeden Fall, würde ich sagen. Könnte hilfreich sein. Ich glaube, es kommt total darauf an, ob ich das Gefühl habe, dass mein Partner die Beziehung wirklich will. Also, dass er sie wirklich noch will. So. Und ich glaube, daraus könnte ich dann Vertrauen schöpfen, dass er das nicht auf diese Art nochmal macht. Wenn ich aber irgendwie nicht das Gefühl habe, also wenn ich mir unsicher bin, ob von seiner Seite aus die Beziehung wirklich gewollt ist, weiß ich nicht, ob mein Vertrauen dann einfach, ob das wiederkommen könnte.
Mhm. Das höre ich übrigens ganz oft. Danke, dass du das sagst. Und das ist gar nicht so einfach, dieses Gefühl zu bekommen. Und aus meiner Sicht ist paradoxerweise das so, dass ich ein starkes Interesse daran erkenne, wenn die Person transparent ist mit den eigenen Herausforderungen in der Beziehung, wenn er daran arbeiten möchte oder sie, dass es besser wird oder dass sich beide wohlfühlen oder wenn er damit transparent ist, wo er sich eben nicht wohlfühlt. Ne? Nicht, wenn man es als Vorwurf nimmt, so, ich fühle mich hier so und deswegen habe ich das gemacht, sondern wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann hat das damit zu tun, wie ich mich hier zu Hause fühle und ich will mich zu Hause besser fühlen und ich will mich mit dir hier so fühlen und ich bin da bereit, mit dir dran zu arbeiten. Was auch noch helfen kann für einen Anfang ist, Absprachen zu treffen, die braucht es am Anfang, die sollten nicht für immer sein. Anrufen, wenn man länger bleibt, Bescheid sagen, mit wem man irgendwie da ist oder so. Vielleicht kann auch mal für einen gewissen Zeitraum das helfen, zu sagen, okay, ich gebe dir den Code zu meinem Handy. Ne? Generell halte ich da nicht so viel von, aber ich finde, manchmal in solchen Situationen kann man auch mal das auch mal versuchen, ob das was ändert. Ja, also vor allen Dingen ändert es was auch an einem selbst, wenn ich weiß, mein Partner oder meine Partnerin kann sowieso auf mein Handy gucken, dann kann ich doch sowieso alles mit ihr besprechen, weil sie erfährt es ja sowieso.
Ja.
Aber da ich gerade einen Blick gesehen habe, den ich auch total verstehen kann, möchte ich ganz deutlich dazu sagen, ansonsten ist es in der Beziehung nicht notwendig, dass der Partner oder die Partnerin Zugriff aufs eigene Handy hat. Ja, ich habe auch schon irgendwelche Instagram-Reels gesehen, wo irgendein Coach erzählt hat, dass das schlecht ist, weil das ein Zeichen ist, dass man was zu verbergen hat und das sehe ich nicht so. Also
wenn der andere nicht drauf gucken darf, ja.
Wenn der andere nicht drauf gucken darf, wenn man das Handy gesperrt hat für den Partner. So, und ich sage, nee, also jede Person sollte schon auch ein bisschen ihren eigenen Raum haben dürfen. Und das ist eben auch zum Beispiel das Handy. Und damit sind auch keine Probleme jetzt gelöst. Ja. Vielleicht können wir da auch nochmal eine extra Folge zu machen. Also das ist jetzt nur ein temporäres Angebot, alles, was irgendwie hilft, Vertrauen herzustellen.
Ja.
Weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, Paartherapie.
Ja, habe ich auch gerade überlegt. Ja.
Auf jeden Fall, also das ist wirklich eine echte Herausforderung. Also wenn es einen dolle belastet, lasst euch da helfen. Da wird so oft falsch abgebogen im Gespräch oder es geht in eine Richtung, wo irgendjemand dann Macht ausübt über den anderen oder wo das eine ganz ungesunde Dynamik kriegt. Das muss auch nicht ewig lang sein oder ganz viel, aber lasst euch da im Gespräch ein paar Tipps geben und auch ein bisschen führen am Anfang, vor allen Dingen, wenn die Krise da ist. Da kann man auch so ein paar Rituale zum Beispiel lernen. Die mache ich meistens mit den Paaren, wo die sich Räume schaffen, wo sie darüber sprechen können, dass die schon direkt festgelegt sind. Das ist zum Beispiel ein Tool, was ich oft verwende. Es braucht den Raum, wo das darüber gesprochen werden darf. Das ist auch ganz gut, wenn es die ganze Zeit immer mitschwingt, wenn man vielleicht auch mal eine Pause braucht davon. Ja, du hast die Sicherheit, du darfst über deine Emotionen reden und der Partner hört zu und man muss vielleicht nicht in jedem Gespräch das machen. Ja. Und das beibehalten, eben Gespräche, Austausch, wie geht's mir? Da geht es wirklich darum, Rituale zu finden, um was Neues zu etablieren in der Beziehung.
Was ich aber auch, glaube ich, wichtig finde, ist, sich auch definitiv diese Pausen dann bewusst zu gönnen. Vielleicht zu sagen, wir arbeiten dran, wir beide wollen dran arbeiten, aber heute ist Sonntag. Und heute, weiß ich nicht, machen wir irgendwas, wir gehen ins Museum, wir machen irgendwas und sind vielleicht heute mal nicht in diesem Thema. Dass man vielleicht auch ein bisschen wieder Leichtigkeit in die Beziehung holt, indem man auch mal einen Raum hat, wo man nicht über diese Emotionen irgendwie spricht oder verhandelt.
Ja, wobei das leicht gesagt ist, mit der Leichtigkeit in die Beziehung bringen.
Ja, leicht gesagt. Ich weiß, dass es überhaupt nicht leicht ist. Aber ich glaube auch, wenn man die ganze Zeit in einem Thema, welches auch immer das jetzt ist, verhaftet ist, verliert man vielleicht den Blick für, also verlernt man vielleicht auch Leichtigkeit, beziehungsweise schafft man es gar nicht, irgendwie neue, vielleicht auch schöne Erlebnisse oder Erinnerungen herzustellen.
Ja, ich verstehe, was du meinst und gehe da im Prinzip mit. Ich würde es halt anders nennen. Also es einfach andere Räume aufmachen, wo auch noch andere Sachen stattfinden können, außer Gespräche darüber. Ich erlebe es und auch je dichter das Erlebnis oder die Erkenntnis noch dran ist, dass die Person in dem Fall, die betrogen wurde, um mal dieses Wort zu verwenden, dass die nicht davor wegrennen kann, egal was sie tut. Ja, und das ist auch wichtig zu verstehen für den anderen Partner. Also ich habe erlebt das so oft, dass die dann denken, irgendwann muss doch mal gut sein. Nee, wenn es da ist, ist es sowieso da. Da brauchst du nicht, da braucht niemand irgendwie sich für rechtfertigen und du kannst aufhören, das zu bekämpfen. Deine einzige Aufgabe ist, den Raum dafür zu halten und zur Verfügung zu stellen. Ja, so geht's dir. Ja, so war das. Ja. Und die Schwierigkeit ist natürlich für den Partner, der es am liebsten jetzt nicht mehr besprechen will, dass dann natürlich die eigenen Schuldgefühle meistens hochkommen und die der Grund dafür sind. Und dann kann man sich eben denen zuwenden. Wie gesagt, nichtsdestotrotz ist es gut, auch mal einfach dafür definierte Räume zu haben, dass in der Regel entspannt das die anderen Räume ein Stück weit. Ja. Und auch wenn zwischendurch rausbricht, dann ist das eben so. Genau, und dann ist man in der Integrationsphase und da entscheidet sich dann, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht. Da kann durchaus dann kommen, da gibt es so tiefgreifende Probleme in der Beziehung oder das ist auch ein Symptom, diese Unehrlichkeit, die ist nicht nur durch den Betrug, sondern generell auch oder was Wertschätzung angeht, Einfühlungsvermögen. Die tun sich da auf und dass man vielleicht auch ein bisschen so einen Schleier weggezogen kriegt dadurch und dann eben einen Partner hat, der eben nicht bereit ist, da Verantwortung zu übernehmen oder einen Partner, der nicht bereit ist, zu verzeihen Und dann muss man wirklich sich hinsetzen und überlegen, ob das auf Dauer so geht. Ja. Und da sage ich nicht, also was das Verzeihen angeht, das kann schon ein Stück weit dauern, aber es muss definitiv den Wunsch geben nach Verzeihen. Ansonsten ist das ein Machtgefälle, was keine Beziehung gut verkraftet.
Hm.
Aber wenn beide die Chance nutzen, dann kann die Beziehung nochmal eine richtig andere Qualität bekommen. Ich finde da einen ganz guten Abschluss jetzt, ein Zitat von Esther Perel, das ist so eine ganz berühmte Paartherapeutin aus Kanada, die sagt, die meisten Menschen von uns führen mehrere Beziehungen in ihrem Leben und manche davon mit demselben Menschen.
Hm.
Und das finde ich richtig gut.
Ja. Ich versaue jetzt, glaube ich, gerade das Schlusswort, ne? Aber mir ist gerade eingefallen, ich kann auch verzeihen und mich trotzdem trennen.
Ja, ja, na klar. Und das ist immer auch eine Entscheidung und niemand muss die rechtfertigen.
Hm.
Und man muss auch nicht rechtfertigen, schon gar nicht vor anderen, wenn man zusammenbleibt.
Hm.
Ja.
Ja, stimmt, das ist auch nochmal so ein, ja.
Aber es ist wichtig, da genauer hinzuschauen. Mhm. Ja, also zum Beispiel, wenn Gewalt eine Rolle spielt oder Respektverlust oder solche Geschichten oder eine dauerhafte emotionale Abwertung und natürlich wiederholte Untreue, da würde ich ganz klar sagen, das hat dann wirklich schlechte Chancen. Und ich wäre jetzt keine Person, die da jetzt Bock drauf hätte.
Ja, also ich auch nicht.
Wahrscheinlich die meisten anderen auch nicht.
Ja.
Vielleicht Zusammenfassung nochmal. Zeit geben, hast du gesagt. Mhm. Professionelle Begleitung suchen.
Auf jeden Fall. Vielleicht auch kleine Räume schaffen, wo man das nicht immer als Thema hat.
Ja.
Ja, und der Wunsch muss von beiden kommen, dran zu arbeiten.
Ja, genau. Was ich noch gar nicht gesagt hatte, Selbstfürsorge, eigene Bedürfnisse ernst nehmen, sich darum kümmern, in der Beziehung neue Routinen, Rituale schaffen, die Beziehung stärken.
Mhm.
Und nochmal wichtig, Grenzen klären.
Hm.
Ja, und da auch wirklich ehrlich sein, wenn vielleicht jemand sagt, das ist für mich eine Grenze und man da eine Schwierigkeit mit hat. Ja, also da ist man wirklich im Austausch, im Verhandeln miteinander und im Nachspüren und den Dingen auf den Grund gehen. Also es bringt nichts, wenn man aus Schuldgefühl dann irgendwelchen Dingen zustimmt, wo man nicht dahinter steht. Ja.
Ja. Das kann ich mir auch wirklich vorstellen.
Ja, und die Gefahr ist groß.
Mhm.
Und dann begibt man sich in die Sklaverei und dann ist eigentlich der nächste Seitensprung nicht weit weg, weil man irgendwie wieder ein Ventil sucht oder so.
Mhm.
Ja. Nochmal am Anfang, wenn es noch sehr intensiv ist in der Krisenphase, kann man durchaus mal sagen, okay, mache ich mit, um dir Vertrauen aufzubauen, aber auf Dauer möchte ich das nicht so haben. So. Jetzt nochmal mein Versuch des Abschlusses. Das mache ich wieder mit einer Einladung zur Paartherapie. Lasst euch da wirklich unterstützen. Das ist so anders, wenn man das gemeinsam macht. Das höre ich auch immer wieder die Paare sagen. Und ansonsten erkennt den Schmerz an und übernehmt Verantwortung und nutzt das, eure Beziehung bewusst zu gestalten.
Hm. Vielen Dank.
Sehr gern. Hat mir Spaß gemacht. Auch wenn es ein schwieriges Thema ist, aber es ist ja wirklich kein seltenes Thema.
Hm. Also mich hat es irgendwie ein bisschen traurig gemacht. Ich weiß gar nicht,
traurig?
Warum. Ja, irgendwie schon. Hm?
Wieso das denn?
Ich glaube, ich kann mich sehr reinfühlen in.
Ja, du hast jetzt dich selber gerade betrogen gefühlt.
Ja, vielleicht kam das gerade so ein bisschen zurück,
okay.
Tatsächlich. Ja, aber ich kann mir wirklich, sehr schmerzhaft für beide Seiten wahrscheinlich einfach auch. Und
ja.
Genau.
Und gleichzeitig gehört ja Schmerz auch irgendwie mit zum Leben dazu und kleinere und größere Verletzungen. Manchmal
ja,
eben auch so ein Hammer.
Das gefällt mir aber auch nicht.
Ja. Gefallen muss einem das nicht. Also wir müssen es eigentlich nur akzeptieren.
Ja.
Und dann gucken, was machen wir jetzt damit? Kann da was Schönes, Neues draus entstehen? Vielleicht zu zweit, vielleicht getrennt. Aber das wäre ja immer das Gute, wenn man das irgendwie nutzt, da was Schönes draus zu bauen.
Ja, das ist ein schönes, aufbauendes Schlusswort. Dann vielen Dank, Sven.
Ich danke dir. Tschüss.
Tschüss.
So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen, oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühl dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verrate dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.